Meine Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich willkommen bei Ihrer Aurubis. Ich hoffe, Ihnen hat der Film so ein bisschen gefallen. Ist natürlich heiß, viel heißes Metall bei diesem heißen Wetter. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen den Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Aurubis geben, über die Geschäftslage etwas erzählen und natürlich auch über unsere zukünftige strategische Ausrichtung. Und bevor es dann für Sie in die Werksführung geht. Die Aurubis, Ihnen allen hier als norddeutsche Affinerie bekannt. Viele Gesichter hier, die ich hier sehe, habe ich auch schon häufiger gesehen hier. Insofern kennen Sie dieses Unternehmen bestens. Viele verbinden es tatsächlich mit der Kupfererzeugung. Es ist aber bei weitem mehr. Tatsächlich sehen Sie hier einige Megatrends aufgeführt, von denen immer wieder geredet wird. Die Friday for Future Bewegung ist da ein deutlicher Trigger gewesen, eine deutliche Bewegung hin zu mehr Nachhaltigkeit in Europa, die letztlich nicht möglich ist ohne unsere Metalle, ohne die Aurubis. Und ich glaube, da haben wir trotz der sich abzeichnenden Schwäche der Weltkonjunktur eine gute Möglichkeit, auch in der Zukunft einigermaßen stabile Ergebnisse zu erzeugen. Natürlich hängen auch wir von der Weltkonjunktur ab und natürlich können wir uns auch nicht entziehen einem drohenden Zollstreit zwischen den USA und China und einer, ich sag mal, dadurch sich in der Flaute befindlichen Weltwirtschaft. Kupfer, eins der ganz wesentlichen Metalle, ohne die eben diese Megatrends nicht möglich sind. Tatsächlich werden 50% dieses Metalls in China bereits nachgefragt. Die Produktion der Chinesen liegt bei ungefähr 40%. Das heißt, noch importiert China mehr als es, also die Erzeugung reicht nicht aus. Von diesen rund 24 Millionen Tonnen, die Sie dort sehen, erzeugt die Aurubis rund 1,2 Millionen Tonnen. Also wir haben allein im Kupfer rund 5% des Weltmarktbedarfs, die wir abdecken. Und wie gerade dargestellt und bereits erwähnt, glauben wir, allerdings ist diese WoodMac-Studie aus Dezember 2018, wir glauben durchaus noch an ein Wachstum auch im Kupfer, was eben durch diese Megatrends geprägt ist. Erneuerbare Energien, der Ausbau der Netzinfrastruktur in Deutschland, in Europa, all das geht nicht ohne entsprechendes Kupfer, ohne die Metalle, die wir erzeugen. Auch die Elektromobilität ist hier für uns an wichtiger Stelle. Ein kurzer Überblick über die Produktionsprozesse. Im Wesentlichen setzen wir zwei Materialgruppen ein. Auf der einen Seite haben wir hier unsere Kupferkonzentrate. Diese Kupferkonzentrate kommen im Wesentlichen aus Südamerika, aber letztlich auch aus der gesamten Welt. Diese Konzentrate werden von Minenbetrieben abgebaut, dort aufkonzentriert, weil Kupfer im Erdmantel, in der Erdkruste mit nur rund 0,8% vorkommt. Es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dieses Erz in Reinform sozusagen zu transportieren und um die Welt zu verschiffen. Es wird also in den Minen aufkonzentriert auf ungefähr 30%, rund ein Drittel des Konzentrates besteht dann aus Kupfer. Also eine Tonne besteht zu einem Drittel aus Kupfer direkt, einem Drittel aus Schwefel und einem Drittel aus Gangart und sonstigen Begleitelementen. Neben den Konzentraten setzen wir auch Schrotte und Industrieabfälle, Residuen bei uns in den Produktionsprozessen ein. Das können Kupferschrotte, also Scrap Number 2, wie wir dazu sagen, sein. Das können also Kupferrohre sein aus alten Gebäuden, Dachrinnen, Dachkupfer, ähnliche Dinge. Das geht aber bis hin zu Platinen, Leiterplatten in Computern, in Druckern und überall dort, wo tatsächlich Kupfer verbaut ist, Elektromotoren, das sind üblicherweise auch Dinge, die wir bei uns wieder einschmelzen und dort die Metalle zurückgewinnen. Darüber hinaus aber auch, und das sehen Sie hier, Schlacken, Stäube aus der Industrie, Katalysatoren, also verbrauchte und mit Platin oder Palladium bedampfte Katalysatoren werden bei uns eingesetzt, eingeschmolzen und wir bringen die Feinmetalle am Ende wieder aus. Das bedeutet, mit diesem Input-Mix bedienen wir quasi das gesamte Periodensystem der Elemente. Wir sind also in der Lage, so ziemlich alles, was mit diesen Konzentraten und mit diesen Recyclingstoffen bei uns anlandet, auch wirklich als Feinmetall oder zumindest in Lösung, wie bei den PGM-Metallen, Platin, Palladium, wieder auszubringen. Und Sie sehen hier, dass es eben neben der klassischen Kupferkathode, die unser Hauptprodukt ist, das sind die 1,2 Millionen Tonnen, von denen ich gerade sprach, Dinge wie Selen, Tellur, Zinn, Nickel und andere Metalle dort draufstehen. Wir könnten rein theoretisch bei der Produktion mit der Kathode aufhören, weil diese Kathode ist börsenfähig. Wir könnten sie also an die London Metal Exchange verkaufen und damit den Prozess enden lassen. Das tun wir aber nicht. Wir verarbeiten das Kupfer weiter zu sogenannten Formaten, unsere Strangus-Formate, also entweder zu Knüppeln oder zu Barren und in wesentlichen Teilen natürlich zu Gießwalzdraht. Rund 750.000 Tonnen unserer Gesamtproduktion an Kupfer werden heute in Gießwalzdraht. Das ist ein Vorprodukt für die Elektroindustrie natürlich, also für die Kabelindustrie auf der einen Seite, Leoni und andere sind da große Kunden, aber eben auch für die Automobilindustrie verwendet. Natürlich haben wir auch unsere Flachwalzsparte. Ich komme gleich noch dazu. Wie sieht es eigentlich mit dem Verkaufsprozess da aus? Da geht aber nur ein kleiner Teil unserer Gesamtproduktion rein. Und wir haben hier mal dargestellt unsere Nebenmetalle. Das könnte beispielsweise Selen sein. Selen wird als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, aber auch beispielsweise in der Glasindustrie, um eben Ihr Fensterglas oder Ihr Autoglas tatsächlich weiß zu färben. Normalerweise ist Glas, wenn man es urproduziert, grün, setzt man Selen ein. Das sind nur einige Anwendungen, die hier genannt werden. Um dann eben dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Closing the Loop vollständig zu machen, wir holen die Produktionsschrotte unserer Kunden großenteils wieder zurück. Dort wird mehr und mehr darauf geachtet, auch von unseren Kunden tatsächlich, dass wir die Produktionsabfälle wieder einsetzen und auch wieder zurücknehmen. Und natürlich, und das kennen Sie als Endverbraucher, verwenden wir all diejenigen Dinge, die Sie am Samstagvormittag beim Bauhof abliefern, die Elektrokleinteile und andere Themen. Das ist genau die Endverwendung sozusagen hier bei der Aurubis, wo diese Elektrokleinteile hingehen. Gucken wir uns die Zahlen kurz an. Ich hatte gerade von 2,5 Millionen Tonnen, hatte ich noch nicht von gesprochen. Ich hatte von 1,2 Millionen Tonnen Kathodenproduktion gesprochen. Wir beziehen rund 2,5 Millionen Tonnen Kupferkonzentrat. Damit sind wir unter den größten der Welt. In vielen Positionen tatsächlich, wie Sie hier sehen können, sind wir Nummer 1 bis Nummer 3 weltweit oder eben hier bei den Kupferformaten Nummer 1 in Europa. Also haben eine sehr, sehr gute Marktposition, die es aber durchaus zu verteidigen gilt. Also in China werden Hüttenwerke zugebaut. Es wird also durchaus an der Produktionskapazität für Kupfer gearbeitet. Und wir müssen zusehen, dass wir hier die Nische finden, bevor die Chinesen irgendwann mal zu einem Nettoexporteur werden oder zumindest einen Stand erreichen, in dem sie ihren Kupferbedarf vollständig selbst decken können. Tatsächlich ist es so, dass unsere Produkte weit überwiegenden Teils in Europa auch vermarktet und verkauft werden. Wir haben nur relativ wenig Überseeexport in Richtung Asien. Das meiste wird tatsächlich bei uns hier in Europa verwendet. Das bringt mich auch zu den Standorten hier. Sie sehen überwiegenden Teils in Deutschland und in Europa platziert. Wir haben in Summe 4 große Hüttenwerke. An einem sind sie hier, das ist unsere Hamburger Hütte, das ist auch das Stammhaus und das Uhrwerk. Und wir haben eine weitere Primärhütte, das ist, so nennt man die Hütten, bei denen, in denen Kupferkonzentrat eingesetzt wird, in Pirdop in Bulgarien, das ist in der Nähe von Sofia. Und wir haben 2 Sekundärhütten, eine in Lünen, mit Lünen sind wir der weltgrößte Elektroschrottrecycler und in Ohlen in Belgien ein weiteres Sekundärhüttenwerk. Darüber hinaus haben wir weitere Standorte für das Flachwalzen von Produkten, also unsere Flachwalzsparte, Service Center und Drahtanlagen in Emmerich am Rhein und in Avellino in Italien. Kommen wir nun zu dem Thema Umweltschutz. Wir sind hier rund 5 Kilometer vom Hamburger Rathaus entfernt. Ich hatte gerade bereits einigen von Ihnen berichtet, dass die Aurubis, die norddeutsche Raffinerie, ursprünglich bis 1900 um die 20er Jahre an den Landungsbrücken in Hamburg produzierte. Das war damals keine so besonders brillante Idee. Deswegen wurde die Kupferhütte seinerzeit umgezogen vor die Tore der Stadt. Das ist der heutige Standort. Daher rührt das, weil eben natürlich eine Kupferproduktion oder die Produktion von Nichteisenmetallen mit einem sogenannten Environmental Footprint einhergeht. Und das wird sich auch nicht ändern, auch wenn sich das viele wünschen würden und über grünes Kupfer sprechen, ist es tatsächlich so, dass immer tatsächlich bei Konzentraten, wenn Konzentrate eingeschmolzen werden, dort auch Frachten an Nebenprodukten mit dabei sind, die die Umwelt durchaus belasten. Entscheidend ist, und das können Sie hier an dieser Kurve sehen, dass man dementsprechend entgegenwirkt. Wir haben seit Anfang der 2000er allein hier am Standort Hamburg rund 220 Millionen Euro nur in den Umweltschutz investiert. Wir sind also sowohl mit dem Standort hier in Hamburg und auch übrigens dem Standort Bulgarien, gehören da zu den saubersten Hüttenwerken der Welt. Und das ist für uns heute auch ein wesentlicher Vorteil, denn durch die gesamte Lieferkette wird mehr und mehr nachgefragt und unsere Kunden, aber auch Lieferanten wollen sicherstellen, dass wir die Umweltstandards einhalten, dass wir uns eben an diese Nachhaltigkeitsthemen anpassen. Und das gilt für unsere Wettbewerber gleichermaßen. Das bedeutet, Investitionen, die hier bereits seit Jahrzehnten üblich sind, werden in Teilen heute in den Hüttenwerken in Südamerika, aber auch in China nachinvestiert. Das braucht eine Menge Zeit, das ist eine Menge Know-how, die wir hier haben. Und insofern glaube ich, dass wir diese Kurve noch recht lange anführen werden. Das sehen auch übrigens nicht nur wir so. Hier haben wir mal abgetragen die Ratingagenturen, die sich um das ganze Thema Nachhaltigkeit kümmern. Also neben den klassischen Ratingagenturen, die die Finanzkennzahlen analysieren, also Standard & Poor's, Moody's, Fitch, gibt es Ratingagenturen, schon seit einiger Zeit am Markt, die sich genau um dieses Thema Nachhaltigkeit, also CSR, kümmern. Es geht also um die Frage Mensch, es geht um die Frage Umwelt, also um die Frage Nachhaltigkeit in Summe. Und wir haben bei vielen dieser Ratingagenturen in diesem Jahr gerade erst ein neues Rating bekommen und überwiegenden Teils ist das Rating bestätigt oder gar verbessert. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Aurubis jetzt so viel besser geworden ist, was das Thema Umwelt anbelangt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir unsere Prozesse transparent machen, dass wir unsere Kennzahlen klar messen, dass wir Ziele definieren, zum Beispiel CO2. Ich komme gleich mit zwei Beispielen nochmal genau darauf. Was tun wir eigentlich, um den CO2-Footprint unserer Hüttenwerke zu reduzieren und ähnliche Themen. Das ist eine sehr, sehr umfangreiche Aufgabenstellung, ein solches Rating zu erlangen. Wir haben da eine spezielle Abteilung, die sich um dieses Thema kümmert. Letztlich aber ist der gesamte Hüttenwerksverbund hier mit eingebunden. Nun kommen wir zu einem weniger schönen Ergebnis, gerade für den CFO. Das ist das Thema Ergebnislage. Wir hatten in diesem Jahr unser CEO nennt es immer Übergangsjahr, ich würde sagen ein sehr schwieriges Jahr. Wir hatten einige ungeplante Stillstände, die uns gerade auch im ersten Quartal ich sag mal, schwer ins Kontor geschlagen haben. Wir hatten dann geplante Stillstände. Wir haben unseren Großstillstand hier in Hamburg jetzt ab 1. Oktober vor der Brust. Es läuft nicht rund, es lief nicht rund an den großen Hüttenwerkstandorten im Wesentlichen, also hier in Hamburg und in Bulgarien. Aber auch in Lünen, unser Standort in Lünen hatte einen größeren ungeplanten Stillstand, dann im März den geplanten Stillstand. Also wir waren geprägt von so einer Stop-and-Go-Geschichte. Und wenn Sie, und gut, jetzt werden Sie heute den Werksleiter hier vermutlich nicht sehen, wenn Sie so eine Stop-and-Go-Geschichte in einem Hüttenwerksverbund haben, der normalerweise auf Volumen getrimmt ist, dann führt das dazu, dass Sand ins Getriebe gerät, dass die Hütte nicht rund läuft. Und so ist es beispielsweise bei uns im Badschmelzofen bis heute so, dass unten der Sumpf letztlich eingefroren ist. Der Ofen ist zu kalt. Wir können ihn aber nicht großartig anfeuern vor dem Stillstand, den wir jetzt im Oktober haben. Deswegen fahren wir mit, sagen wir mal, gedämpftem Schaum bis zum Stillstand im Oktober. Das ist alles unschön. Wir haben da intensive Arbeit reingesteckt, um uns mit den Ursachen auseinanderzusetzen. Es sind im Wesentlichen in den Primärhütten die Abhitzekessel. Also nach dem Schwebeschmelzofen erzeugen sie ein schwefeldioxidhaltiges Abgas, welches zunächst abgekühlt werden muss, damit es dann dem weiteren Prozess, nämlich der Wäsche, also Staubpartikel rausholen und dem Umwandeln in Schwefelsäure zugefügt werden kann. In diesem Abhitzekessel ist ein großes Rohrleitungssystem, so muss man sich das vorstellen, eine große Halle, die durchaus die Dimensionen dieser alten Schlosserei hier hat, komplett ausgelegt und an den Wänden und an Decken ausgestattet mit wasserführenden Rohrleitungen. Und diese wasserführenden Rohrleitungen korrodieren mit der Zeit und ständig hat man irgendwelche Löcher und muss dann wieder schweißen. Das geht aber nicht unmittelbar, sondern man muss dann das Hüttenwerk stilllegen oder stillsetzen, warten, bis die Temperaturen runtergekühlt sind, Gerüste aufbauen, prüfen, wo sind die Leckagen und dann reparieren. Also es ist ein extrem aufwendiger Prozess. Und nun ist das Design dieser Kessel schon relativ veraltet und wir überlegen halt, also das Material nicht, das Material ist relativ neu, aber das Design halt. Jetzt überlegen wir, kann man eigentlich an dem Design was verändern? Setzen wir die richtigen Materialien ein? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen. Kann man irgendwelche Panzerungen anbringen und, damit tatsächlich diese Hütte wieder stabil läuft? Jetzt muss ich auch dazu sagen, haben wir in der Vergangenheit statistisch gesehen einen ungeplanten Stillstand pro Jahr gehabt. Diese Statistik ist aber in diesem Jahr leider überhaupt nicht zutreffend und wir hatten deutlich mehr. Das führt in Summe zu einem Ergebnis von nur 125 Millionen für die ersten 9 Monate. Das ist also um über 50% niedriger als das Vorjahr. Neben den Schwierigkeiten in der Produktion kommen natürlich konjunkturelle Einflüsse. Also unsere Flachwalzsparte leidet eigentlich seit März diesen Jahres unter einer sich abschwächenden Konjunktur, die mittlerweile an Fahrt zugenommen hat. Also es ist ganz rasant, wie da die Reduzierung in den Märkten stattfindet. Wir haben hier und hier also verglichen Juni dieses Jahr zu Juni letztes Jahr rund 30% Einbuße allein beim Flachwalz, allein im Flachwalzbereich. Bei den Drahtprodukten hat es sich lange, lange noch sehr stabil gehalten, aber auch dort sahen wir jetzt in den letzten Monaten, dass sich in Summe die Konjunktur eingetrübt und damit auch die Nachfrage reduziert hat, was sich natürlich hier auch in diesen Zahlen dann letztlich widerspiegelt. Ganz interessant ist, und das sehen Sie hier, dass der Umsatz relativ gleich geblieben ist, was nichts unbedingt zu unserem Ergebnis sagt. Das liegt schlichtweg daran, dass gestiegene Kupferpreise diese Volumina, diese Reduzierung der Volumina problemlos auffangen können, wobei der Kupferpreis für die Aurubis relativ unerheblich ist. wir sichern jedes Kupfermolekül, was bei uns reinkommt, unmittelbar durch. Das heißt, wir haben keinerlei sogenanntes Exposure, wir haben keine Risiken aus der Metallpreisentwicklung, bis auf natürlich die freien Metalle, die wir auch bei uns haben. Also im Prinzip, wenn bei uns Kupfer oder auch andere Metalle, Edelmetalle ins Flowsheet reinkommen, für die wir im Eingang nichts bezahlt haben, dann haben wir da natürlich ein Metall-Exposure. So, aus diesen genannten Gründen kann ich Ihnen an dieser Stelle leider nichts anderes sagen, als dass unser Ergebnis deutlich unter dem Vorjahresergebnis liegen wird. Deutlich heißt mehr als 15%. Im Vorjahr hatten wir rund 330 Millionen Euro EBT. Das ist sehr deutlich. Wir haben ein sehr schwieriges Jahr. Und auch der ROCE, also die Verzinsung des eingesetzten Kapitals, wird deutlich unter der Rendite des Vorjahres liegen. Wir haben hier momentan einen Anspruch von rund 15%. Der ist angesichts von negativen Zinsen an den Kapitalmärkten auch zu hinterfragen. Allerdings sind wir von den 15% in diesem Jahr sicherlich weit entfernt. Kommen wir jetzt mal auf ein paar aktuelle Themen, und dieses Bild kennen diejenigen zumindest, die mit der Aurubis einigermaßen vertraut sind. Das ist unsere Strategie. Die Strategie fußt auf den drei Säulen Efficiency, Growth und Responsibility. Und heute habe ich mal ein bisschen was aus der Reihe Wachstum mitgebracht, Growth. Und ich möchte Ihnen so ein bisschen was über die Metallo-Transaktion erzählen. Metallo ist ein Unternehmen, kommen wir gleich noch drauf, mit Stammsitz in Belgien, welches wir übernehmen wollen, beziehungsweise wo wir ein Share Purchase Agreement, so heißt das heute neudeutsch, unterzeichnet haben. Der Kaufpreis beträgt 380 Millionen Euro, und wir hoffen darauf, dass die Europäische Kommission dieser Transaktion zustimmt. Man braucht also die Genehmigung der Kartellbehörden, weil wir in ähnlichen Marktfeldern unterwegs sind. Wobei ich hier sagen muss, die Metallo befasst sich, ich muss mal eben gucken, wo ich das habe, ja, das ist, Moment, ich springe gleich wieder zurück. Die Metallo befasst sich im Wesentlichen mit dem Recycling von niedrig metallhaltigen Recyclingmaterialien. Das ist anders als die Aurubis. Die Aurubis befasst sich mit den Materialien, wo sehr hohe Metallgehalte und sehr hohe Edelmetalle auch drin sind. Warum ist das so? Die Aurubis kann Stand heute standalone ohne die Metallo Edelmetalle ausbringen. Wir produzieren an diesem Standort hier in Hamburg Gold, Silber, Platin, Palladium, während die Metallo das nicht kann. Metallo verkauft heute tatsächlich genau diese Edelmetalle an die Aurubis. Wir haben also ein sehr, sehr enges Verhältnis. Wir kaufen große Teile der dort erzeugten Anoden heute schon für unsere belgische Produktion. Andersrum kaufen wir so gut wie kaum Recyclingmaterialien, die Zinn oder Zink enthalten. Warum ist das so? Das können wir nicht oder nicht so gut. Das kann wiederum die Metallo sehr gut. Das bedeutet, bei Zusammenlegen des Flowsheets, bei Zusammenlegen der Anlagen, ist es möglich, eben diese Materialien vermehrt einzukaufen, also höher komplexe Metalle zu recyceln. Und das ist im Prinzip der gesamte Hintergedanke hinter diesem Deal, hinter dieser Transaktion. Hier sind noch mal kurz die Standorte dargestellt. Also Sie sehen hier, der Hauptsitz von Metallo ist in Beerse. Das ist ungefähr 20 Kilometer von unserem Sitz in Ohlen entfernt, von unserem Werk in Ohlen entfernt. Die haben noch einen kleinen Minismelter in Berango, also im Golf von Biscaya da unten. Da stellen die so Schwarzkupfer her, also Kupfer mit einem Kupfergehalt von 93-95%. Rund 530 Mitarbeiter an beiden Standorten, das sind so die Hausnummern hier an der Stelle. Hier nochmal dargestellt, was kann die Aurubis, was kann die Metallo, und ich kann das, glaube ich, hier an der Stelle zusammenfassen. Beim Zinn werden wir uns deutlich verbessern, wir werden mehr Blei produzieren tatsächlich auch, Nickel wird steigen und Zink ist für uns eigentlich ein neues Material, was wir bisher in unserem Flowsheet in der Form nicht haben. Gut, dann komme ich noch auf das Thema Responsibility, das Thema CO2. Und ich denke, die Hamburger unter Ihnen werden dieses Thema zur Genüge kennen. Es ist das Thema Industriewärme, Fernwärme für die östliche Hafen City. Hier an unserem Standort in unserer Kontaktanlage erzeugen wir aus Schwefeldioxid Schwefelsäure. Das ist ein sogenannter exothermer Prozess, bedeutet schlichtweg, bei der Umwandlung entsteht Wärme. Diese Wärme war bisher Industriewärme, die nicht genutzt werden konnte. Wir haben jetzt durch Umstellen des Prozesses es geschafft, einen der Stränge unserer Kontaktanlage, in Summe haben wir drei, einen dieser Stränge an eine lange Leitung anzubinden, wird gleich noch dargestellt. Die verläuft also tatsächlich hier über die Elbbrücken und geht dann hierhin in die östliche Hafen City. Dort ist das wie in der Heizung mit Vorlauf und Rücklauf. Wir erzeugen rund 100 Grad warmes Wasser mit dieser Kontaktanlage und sorgen dafür, dass die Bewohner der östlichen Hafen City mit Wärme versorgt werden. Das machen wir zusammen mit unserem Partner in der City. Das ist der kommunale Versorger in Hannover. Und die haben tatsächlich diese Leitung hier gebaut, während wir, ich sage mal, unsere Vorkehrungen getroffen haben, um dort die Wärme anzubinden. Also in Summe 3,7 Kilometer lange Leitung, ungefähr sowas wie die Kühlbrandbrücke. Wir vermeiden rund 20.000 Tonnen CO2. In Summe könnten wir deutlich mehr CO2 vermeiden. Warum ist das so? Weil in der Hafen City bereits mit einem sehr niedrigen CO2-Wert gerechnet wurde. Also derjenige, der dort Industriewärme oder Wärme überhaupt erzeugen hätte können, wurde bereits gegen einen sehr geringen CO2-Faktor gerechnet. Wenn wir die weiteren beiden Stränge unserer Kontaktanlage hier in Hamburg einbinden können, dann rechnen wir die unmittelbar gegen Kohlekraft, unmittelbar gegen Kraftwerke wie Tiefstack oder andere und würden dadurch der Stadt Hamburg eine deutliche Reduktion des CO2-Emissionen ermöglichen. Ganz nebenbei sparen wir Wasser. Das ist jetzt nicht so, dass wir das Wasser vorher verbraucht hätten, sondern es ist einfach die Durchlaufkühlung. Wir haben vorher halt unsere Anlagen mit Elbwasser runtergekühlt und das ist eben die Menge an Durchlaufwasser, die wir jetzt nicht mehr benötigen. Ein weiteres Beispiel aus dem Thema Nachhaltigkeit ist hier dieser Dampferzeuger, die Power-to-Steam-Anlage, wie das so schön neudeutsch heißt, die macht letztlich nichts anderes, als überschüssigen Strom zu nutzen, um daraus Dampf zu erzeugen. Das ist eigentlich ziemlich verrückt. Das ist nämlich wie, wenn Sie zu Hause einen Tauchsieder haben oder wenn Sie einen elektrisch betriebenen Boiler haben. Das ist energetisch eigentlich sehr unsinnig. Warum macht es hier so viel Sinn? Der Punkt ist, dass wir an sehr windreichen Tagen in Deutschland das Problem haben, dass wir die erzeugte Windkraft der Windanlagen, die im Wesentlichen hier im Norden stehen, nicht mehr ableiten können, weil die Netze das nicht hergeben und weil der Verbrauch einfach auch nicht da ist. Wir haben eine sehr schwankende Stromerzeugung durch die erneuerbaren Energien. Jetzt gilt es eigentlich, diese schwankende Stromerzeugung und den teilweise linearen, aber teilweise auch schwankenden Verbrauch in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen. Und die Idee ist hier ganz simpel. Normalerweise erzeugen wir unseren Dampf entweder aus der eigenen Produktion oder aber auch aus dem Verbrennen von Erdgas. Wir haben also ganz normale Gasheizung, wenn man so will. Und in dem Moment, wo wir Signale bekommen, dass die Energieerzeugung in Deutschland tatsächlich den Verbrauch von elektrischer Energie übersteigt, switchen wir um, stellen die Gaserzeugung ab und nutzen dieses Aggregat, verbrauchen also den überschüssigen Strom aus der Windkraft, um eben dann hier Dampf zu erzeugen. Auch das wiederum hat eine Einsparung von CO2 zur Folge. Die Folie ist animiert. Auch das wiederum hat bei heutigen Faktoren rund 4.000 Tonnen CO2-Ersparnis zur Folge. Auch dort sind wir dabei, im Rahmen des Programmes New 4.0 die norddeutsche Energiewende tatsächlich hier CO2 zu reduzieren. So, ein weiteres Thema aus der Aurubis-Strategie Und auch hier geht es um Responsibility, Verantwortlichkeit. Es geht um die Frage der Ausbildung. Es geht um die Frage des Faktors Mensch. Wir haben einen demografischen Wandel vor uns. Wir begleiten diesen demografischen Wandel mit unserem Unternehmen, welches durchaus personalintensiv nach wie vor ist. Und wir müssen uns und haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir genügend qualifiziertes Personal für die Aurubis gewinnen können. Für viele junge Leute ist diese Industrie nicht die sexy Industrie, wie das vielleicht bei Google oder Apple der Fall ist. Viele junge Leute wollen vielleicht nach dem Studium nicht unbedingt in der Kupferhütte auf der Poite anfangen. Und da haben wir uns Gedanken drüber gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir auf jeden Fall was für die Ausbildung tun müssen. Wir werden also, und das haben wir hier unten mal dargestellt, wir werden also auf jeden Fall mehr junge Leute einstellen. Wir bieten heute bereits ein Vorbereitungsjahr an für junge Leute, die entweder keinen Schulabschluss oder einen Hauptschulabschluss haben, um die auf die Berufsausbildung vorzubereiten. Das machen wir auch eben in diesem Ausbildungszentrum. Sie sind alle daran vorbeigekommen heute, wenn Sie hier zu uns gekommen sind. Das Gebäude wird nächste Woche, übernächste Woche offiziell eingeweiht durch Herrn Tschentscher, der dann auch hier ist. Und ja, wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Das hat ein bisschen Geld gekostet tatsächlich, aber wir glauben, dass das gut investiertes Geld in die Jugend ist und gut investiertes Geld in die zukünftigen Arbeitskräfte bei der Aurubis. Übrigens, ein ähnliches Gebäude, nicht in dem großen Umfang, haben wir quasi zu gleicher Zeit an unserem Standort in Lünen in Betrieb genommen, also bei Dortmund. Ja, dann noch ein letzter kurzer Hinweis. Wir werden tatsächlich einen Großstillstand haben hier am Standort Hamburg. Das gesamte Hüttenwerk muss regelmäßig, spätestens alle 3 Jahre, einmal überprüft werden. Da wird im Wesentlichen die Druckprüfung unserer Kessel gemacht. Ich sprach gerade von dieser riesengroßen Anlage, in der das Abgas gereinigt wird. Da sind eben Rohrleitungen drin, da fließt bei 60 Bar ungefähr 320 Grad heißes Wasser durch diese Leitungen. Und es muss halt sichergestellt sein, dass da keine Unfälle passieren können, keine größeren Probleme passieren. Deswegen gibt es alle 3 Jahre gesetzlich vorgeschriebene Stillstände. Die nutzen wir immer, um dann das gesamte Hüttenwerk einmal auf Stand zu bringen. Wir werden das ab dem 1. Oktober haben. Ich glaube, ein Stillstand 36 Tage, hier unten steht es, also über einen Monat tatsächlich komplett stehen hier in der Primärhütte. Und werden dort rund 45 Millionen Euro verbauen. Das ist ein Riesenbetrag für die Aurubis. Und wer dann in den Tagen mal Zeit und Lust hat, der muss einfach mal in unsere Richtung kommen. Das wird ein unglaubliches Gewusel sein. Wir werden also sicher um die 1000 Leute mehr hier im Werk haben, Handwerker, größere, mittlere Betriebe, die also dann tatsächlich mit unseren Mitarbeitern gemeinsam die Hütte wieder auf Vordermann bringen. Das war es von meiner Seite. Fragen werden wir sicherlich gleich auch noch jede Menge haben, aber ich würde zunächst nochmal an Frau Brinkmann übergeben, die Ihnen ein bisschen was zur Entwicklung der Aurubis-Aktie erzählen wird. Zunächst mal vielen Dank.
Ja, danke schön, Herr Verhoeven. Ich erzähle Ihnen jetzt was zu der Aurubis-Aktie. Sie als Aktionär haben das wahrscheinlich auch sehr gut im Blick, was so in den letzten Wochen, Monaten, seit Anfang des Geschäftsjahres mit der Aktie alles passiert ist. Wir sind natürlich auch aufgrund der erwähnten operativen Schwierigkeiten können wir natürlich auch mit dem entsprechenden Kursverlauf, den wir da aktuell sehen, nicht zufrieden sein. Das ist einfach so. Und seit Anfang des Geschäftsjahres hat die Aktie, also zum 30.09. War der Kurs der Aktie bei rund 60 Euro, ja, knapp 37% verloren. Das war aber auch bedingt dadurch, dass wir eben aufgrund dieser operativen Schwierigkeiten und weiterer Themen wie zum Beispiel Vorstands- Wechsel und Projekte insgesamt 8 sogenannte Ad-Hoc-Meldungen am Markt abgeben mussten. Dazu sind wir auch verpflichtet, rein gesetzlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass in gewisser Weise auch eine Unsicherheit am Markt entstand, denn der Markt mag einfach keine Überraschungen und diese sogenannten Ad-Hoc-Meldungen, die sind halt, auch wenn sie nicht alle ergebnisseitig getrieben waren, einfach eine Überraschung für den Markt. Darüber hinaus sind wir natürlich auch betroffen gewesen von entsprechenden Entwicklungen an den internationalen Börsen, auch bedingt durch den Handelsstreit zwischen den USA und mehreren Weltmächten, sage ich mal, insbesondere China. Das hat natürlich auch den Kurs mit beeinflusst. Da sind wir in die Gesamtgemengelage mit reingerückt. Aber das ist mit Sicherheit also auch ein etwas kleinerer Teil. Der größere Teil ist ganz klar auch auf das die ergebnisseitigen Schwierigkeiten wahrscheinlich eben auch bezogen. Wir haben derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Euro. Sie wissen ja, wir haben am Markt 44,9 Millionen Aktien. Die Marktkapitalisierung ist einfach die Aktienanzahl multipliziert mit dem aktuellen Kurs. Das hat sich natürlich seit dem Geschäftsjahresbeginn auch reduziert. Dementsprechend, normalerweise weisen wir hier immer sehr gerne auch auf unseren Dividendenrechner, den Sie im Netz finden oder auf der Webseite finden, hin. Sieht das nicht mehr ganz so rosig aus wie vor einiger Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich Sie gerne darauf hinweisen, denn das ist ein ganz nützliches Instrument, um einfach mal zu schauen, wie sich meine Aktie vielleicht in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Sie sehen hier, wir haben eine Kursveränderung, wenn Sie da also mal eingeben, 100 Euro Investition, also Kauf von Aktien, wie sich die Aktie dementsprechend entwickelt hat. Wir haben eine Kursveränderung von 41%. Das ist natürlich über den Zeitraum gesehen auch immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Aber die gesamtjährliche Rendite hat jetzt halt auch in den letzten Monaten etwas nachgegeben und liegt jetzt bei 6,21%. Das ist immer noch mehr, als Sie auf Ihrem normalen Sparbuch bekommen. Aber da haben wir natürlich auch andere Werte schon gesehen. Vielleicht sehen Sie es einfach auch als entsprechenden guten Einstiegskurs derzeit. Hier nochmal im Überblick die Zahlen, wie wir sie auch im Geschäftsbericht zum Geschäftsjahresende veröffentlicht haben. Damals hatten wir eben den bereits erwähnten Schlusskurs von 60 Euro bei einer Aktienanzahl von 44,9 Millionen. Marktkapitalisierung war zu dem Zeitpunkt bei 2,7 Milliarden. Wir haben eben gesehen, die ist jetzt auf 1,7 Milliarden abgesunken, während das Eigenkapital auch zum heutigen Zeitpunkt annähernd auf dem gleichen Niveau liegt wie dort dargestellt. Das Ergebnis pro Aktie operativ gesehen, Sie wissen, wir haben operative Zahlen und wir haben legale, also gesetzliche Zahlen. Operativ gesehen lag das Ergebnis je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres bei 5,87. Auch das ist natürlich jetzt auf Basis der 9-Monatszahlen etwas zurückgegangen. Und das KGV war damals bei 10,26. Nichtsdestotrotz haben wir auch in diesem Jahr, also in dem Geschäftsjahr 17/18, das hier auch dargestellt ist, welches unser drittbestes Geschäftsjahr der Arubis-Geschichte gewesen ist, nochmal die Dividende erhöht auf 1,55 Euro. Im Vorjahr waren das 1,45 Euro. Und sie haben dementsprechend auch eine Dividendenrendite von 2,6%. Wir halten damit unsere Politik, unsere Dividendenpolitik auch vollständig ein, welche wir uns selber auferlegt haben. Wir sagen, dass wir mindestens 25% des operativen Konzernergebnisses der Gruppe an die Aktionäre ausschütten. Hier ein Überblick über die Aktionärstruktur. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass Salzgitter hier noch dargestellt mit 25% der größte Aktionär der Aurubis AG ist. Das ist die 25% basiert auf der Mitteilung an den Bundesanzeiger. Salzgitter ist nicht verpflichtet, bis sie 30% der Aktien halten, eine weitere Meldung abzugeben. Wir wissen aber von der entsprechenden Hauptversammlung der Salzgitter AG, wo auf entsprechende Frage hin die Antwort auch gegeben wurde, dass Salzgitter in der Zwischenzeit bei 30% minus eine Aktie liegt. Wir können aber hier entsprechend nur 25% darstellen, da eben die Mitteilung noch auf 25% läuft. In den letzten Tagen haben wir einen neuen, größeren Aktionär dazu bekommen, die Rossmann Beteiligungs GmbH Burgwedel, nahe von Hannover. Dahinter steht die Drogeriekette Rossmann. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, die 5% setzen sich jetzt nicht zusammen aus direkten Stimmrechten, also direkten Aktien, sondern da sind zur Hälfte auch nochmal so circa 2,5% beziehen sich auf sogenannte Instrumente, das heißt also auf Optionen. Das Gleiche ist bei der UBS der Fall. Da haben wir zwei Aktionäre, die eben entsprechend zum Teil auch mit finanziellen Instrumenten hier auch dargestellt sind. Darüber hinaus haben wir die Allianz Global Invest, vom Namen her natürlich auch sehr gut bekannt, und die Silchester International, die ist ansässig in London, auch ein eher langfristiger Investor, ein sogenannter Aktienpicker, der sehr langfristig erst investiert und sich auch sehr, sehr intensiv vorher mit dem Investment auseinandersetzt. Der Rest der Aktien, also insgesamt 57% etwa, befindet sich im sogenannten Free Float. Das heißt also Investoren, die weniger als 3% halten oder eben halt Privataktionäre, wie Sie es ja auch sind. Wir sind sehr viel unterwegs, wie Sie hier sehen. Im letzten Geschäftsjahr waren wir an den großen Börsenplätzen in Europa und in Nordamerika unterwegs, um die Aktie zu vermarkten und auch um zu erläutern, das Geschäftsmodell, das ja nicht sehr einfach ist bei der Aurubis. Da gibt es ja viele Ergebnistreiber, die halt auch ein bisschen näher erläutert werden können, noch ein bisschen näher zu bringen den Investoren, und da waren wir an vielerlei Städten, nicht nur bei den großen Investmenthäusern, auch bei den kleineren Privataktionärsveranstaltungen, als auch bei Konferenzen und auf Roadshows. Ja, wie sehen uns die sogenannten Analysten, die regelmäßig über die Aurubis-Aktie berichten und schreiben? Wir selber können Ihnen ja keine Empfehlungen geben, ob Sie die Aktie kaufen können oder nicht oder sollen. Oder wir nehmen dann gerne immer die Analysten zu Hilfe, die halt in sehr engem Kontakt zu uns stehen, die sehr regelmäßig mit uns sprechen und da halt auch sehr nah an den Informationen dran sind. Wir haben insgesamt 17 Analysten, die regelmäßig über uns schreiben. Jetzt gerade im Mai hat die Deutsche Bank die Coverage wieder aufgenommen, also die sogenannte Betreuung der Aurubis-Aktie wieder aufgenommen und schreibt jetzt auch regelmäßig über die Aurubis. Da war aufgrund eines Analystenwechsels, hatten wir da lange keinen Analysten, der uns betreut hat. Jetzt sind wir wieder mit 17 Analysten unterwegs, und das sind nationale und internationale Häuser. Das sind die großen Namen wie Goldman Sachs, wie Morgan Stanley und Macquarie. Das sind aber auch kleinere wie die Quirin Bank. Und diese Analysten, die schätzen größtenteils die Arubis-Aktie positiv ein. Sie sehen hier, wir haben 5 Empfehlungen zum Kauf, 9 Empfehlungen zum Halten und nur 3 sagen, dass die Aktie eher ein Verkaufstitel ist. Aber grundsätzlich sind die Bandbreiten für die Empfehlungen oder die geschätzten Zielpreise zwischen 34 und 76 Euro. Also da gibt es eine sehr breite Spanne, wo die Analysten da die Arubis-Aktie sehen. Und bei einem derzeitigen, also aktuellen Kurs von 38 Euro, liegt sozusagen fast in der Mitte dafür inzwischen. Hier nochmal im Überblick, was die Arubis so ausmacht und was Sie auch auf jeden Fall mitnehmen sollten. Wie Herr Verhoeven eben schon sagte, wir, ohne uns sind die Megatrends nicht möglich, die jetzt momentan so auch im Gespräch sind, überall, an denen überall gearbeitet werden. Wir haben ein sehr diversifiziertes Geschäftsmodell. Wir haben unterschiedliche Ergebnistreiber, die sich im besten Fall halt auch immer sehr gut gegeneinander ausbalancieren. Wir sagen häufig auch dazu, es ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das funktioniert wie ein Wasserzulieferer. Also unsere Produkte werden eigentlich immer gerne abgenommen und wir bekommen unsere Produkte sehr gern auch an den, also sehr gut an den Mann und haben dabei auch noch eine hohe Expertise in der Metallextraktion und Verarbeitung sowie auch dem Recycling. Wir sind nachhaltig unterwegs und haben eine stabile Shareholder-Struktur und eine stabile Dividendenpolitik. Und Sie haben es gehört, in Bezug auf die Metallo, wir wachsen mit guten Wachstumsaussichten und werden auch, wenn sich eine entsprechende andere Möglichkeit gibt, da auch entsprechend weiter wachsen, auch extern wie auch intern. Das von meiner Seite dazu, dann kommen wir auch erstmal zu dem allgemeinen Fragenteil.
Bin ich schon wieder live? Ja, ich bin schon wieder live. Ich habe gerade ein Thema tatsächlich vergessen, was ich noch erwähnen will, denn das wird Ihnen auch unter den Nägeln brennen. Das ist unser FCM, Future Complex Metallurgy, ein internes Wachstumsprojekt, was die Arubis tatsächlich benötigte und welches wir im Juni dieses Jahres eingestellt haben, weil die Wirtschaftlichkeit des Projektes in der Form nicht mehr gegeben war. Das führte dazu, dass wir über 30 Millionen in den Aufwand nehmen mussten. Das waren die bisher aktivierten Engineering-Kosten, die fürs Basic Engineering, also für die gesamten Ingenieurleistungen sowohl interner als auch externer Art notwendig waren. Warum haben wir das getan und was bedeutet das? Wir hatten und wir sehen nach wie vor die Notwendigkeit, diese Komplexmetallurgie, die besteht im Wesentlichen aus einem anderen Ofentypen, den wir heute nicht im Unternehmensverbund haben in der Form, und aus einer anderen Flüssigphase, nämlich dem sogenannten Laugungsverfahren. Wir haben, und Sie werden wahrscheinlich gleich in der Werksführung sehen, die Elektrolyse. Es gibt ein Verfahren, in dem Sie mit einer Drucklaugung die Metalle deutlich schneller ausbringen können. Diese Kombination haben wir heute nicht im Unternehmensverbund. Das fehlt uns und das führt dazu, dass wir heute Teile unserer Zwischenprodukte an Wettbewerber verkaufen müssen. Wir sind nicht in der Lage, diese Dinge auszubringen. Und auf der anderen Seite sind wir nicht in der Lage, unsere Kundenwünsche zu bedienen. Wir haben also eine Vielzahl von Industriekunden im Wesentlichen, die gerne an uns verkaufen würde, dies aber nicht kann, weil wir nicht in der Lage sind, diese Stoffe zu verarbeiten mit dem heutigen Flowsheet, mit der heutigen Anlagenkonfiguration. Das war der Trigger, das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten dieses FCM bauen. Und wir hatten auf Basis einer, ich sag mal, ersten Abschätzung eine Größenordnung von 320 Millionen Euro vermutet. Wir sind dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass wir mit den 320 Millionen bei weitem nicht auskommen und haben also eine Anlagenkonfiguration aufgestellt, die deutlich über diese 320 hinausging, sodass wir sagten, also das bringt nichts, und ich musste da als CFO auch ganz massiv einbremsen, weil die Wirtschaftlichkeit des Projektes natürlich ganz wichtig ist. Das hilft uns nichts, wenn wir schöne Anlagen haben, aber am Ende nicht dividendenfähig sind, weil keine Wirtschaftlichkeit gegeben. Also haben wir versucht, dieses bereits fortgeschrittene sogenannte Basic Engineering, das heißt, die Ingenieure hatten eigentlich die Anlagenkonfiguration sich schon zurechtgelegt und gesagt, so soll das Ding aussehen, so wollen wir das bauen, hier in Hamburg, dort in Ohlen, wir hatten das genau aufgeteilt, mit die Rohrleitungssysteme, Verkabelung und. Dann haben wir gesagt, jetzt lass uns mal gucken, inwieweit wir es hinbekommen, dieses Projekt noch günstiger zu bauen. Da haben wir ein Value Engineering draufgesetzt, also versucht, Dinge aus dem Projekt rauszunehmen, die nicht vielleicht unbedingt notwendig sind, und ich sag mal so, Besonderheiten, die vielleicht im Basic Engineering sich entwickelt hatten. Da spart man in der Regel aber nur 10-15%, und es stellte sich sehr schnell raus, das bringt uns auch nicht weiter. Und deswegen haben wir als Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat gesagt, es macht keinen Sinn, wir müssen dieses Projekt stoppen an dieser Stelle, und wir müssen quasi zurück zum Ausgangspunkt und nochmal darüber nachdenken, was können wir sinnvoll tun, alternativ zu dem, was wir jetzt hier in dem Basic Engineering haben. Wir haben dieses Basic Engineering eingefroren, wir haben alle Unterlagen aufbewahrt, wir haben Einzelaggregate quasi zur Verfügung, die können wir so abrufen. Aber wir müssen gucken, dass wir es deutlich kostengünstiger hinbekommen, und daran arbeiten wir momentan. Sobald wir da irgendwas Neues zu sagen können, werden wir das sicherlich tun. Momentan sind wir noch nicht so weit, es geht also durchaus auch in die Richtung, wollen wir es auf die grüne Wiese setzen, wo packt man es sinnvollerweise hin, kann man das unter Umständen auch in dem bestehenden Unternehmensverbund noch anders darstellen, was bedeutet auch die Implikation mit Metallo jetzt, wobei die nicht das Allheilmittel für genau dieses Thema sein werden, aber auch da erweitert sich so ein bisschen der gesamte Anlagenpark des Unternehmens, und das muss mit berücksichtigt werden. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir uns jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen und sagen, wir werden da hoffentlich eine vernünftige Lösung zu finden, die eben auch dann die Wirtschaftlichkeit darstellt. Das war der eine Punkt, den ich Ihnen noch gerne mitgeben wollte. Der andere Punkt, die Akquisition der Metallo wird nicht aus tatsächlich Eigenmitteln bestritten werden können. Wir werden dort zunächst eine Brückenfinanzierung haben in der Größenordnung von 400 Millionen, um die dann später über ein Schuldscheindarlehen abzulösen, was gerade momentan in Verhandlungen ist. Und die Konditionen werden sehr, sehr positiv sein. Märkte werden ja im Moment überschwemmt mit Geld, und das ist eben auch ein großer Vorteil für die Finanzierung dieser Akquisition.